Wie aber kann sich denn ein Mensch vor dieser allerbösesten Leidenschaft verwahren, da doch in einer jeden Seele der Keim dazu vorhanden ist und schon gar oft bei den Kindern einen beträchtlichen Wucherhöhepunkt erreicht hat? Durch die Demut allein ist dieses möglich. Und es ist auf dieser Erde eben darum die Armut so überwiegend groß vor der Wohlhabenheit der Menschen, um dadurch den Hochmut gleichfort am scharfen Zügel zu haben. Versuche du, einem ärmsten Bettler eine Königskrone aufzusetzen, und du wirst dich alsbald überzeugen, wie seine frühere Demut und Geduld mit mehr denn Blitzesschnelle verdampft sein wird. Und es ist darum sehr gut, dass es sehr wenig Könige und sehr viele demütige Bettler gibt. Eine jede Seele hat, angestammt von Gott aus, dessen Idee und Wille. Sie ist ein Hoheitsgefühl, dessen Dasein man schon an der Kinderschamhaftigkeit gar wohl merken kann. Das Schamhaftigkeitsgefühl der Kinder ist eine Empfindung der Seele, sobald sie sich einmal zu fühlen anfängt, durch die sich stumm die Unzufriedenheit kundgibt, dass sich die Seele als ein geistiges, mit einem plumpen und ungefügigen Fleische umkleidet sieht, dessen sie ohne Schmerzen nicht loswerden kann. Je zarter und sensitiver der Körper einer Seele ist, desto stärker wird auch ihr Schamhaftigkeitsgefühl sein. Wenn nun ein rechter Erzieher der Kleinen es versteht, dieses unvertilgbare Gefühl zur rechten Demut zu lenken, so schafft er aus diesem Gefühle dem Kinde einen Schutzgeist und stellt es auf den Weg, auf welchem fortwandelnd es leicht zur frühen geistigen Vollendung gelangen kann. Aber eine nur ein klein wenig schiefe Leitung dieses angestammten Gefühls kann sogleich auf den Hochmut und Stolz hinüberleiten. Das Schamhaftigkeitsgefühl in den sogenannten Kinderehrgeiz hinüberzulenken, ist schon hoch gefehlt. Denn da fängt ein Kind gleich an, sich als ein Vorzüglicheres zu denken, denn ein anderes. Es wird leicht beleidigt und gekränkt und weint darum ganz bitterlich. In diesem Weinen gibt es klar und deutlich kund, dass es in seinem Hoheitsgefühle von jemand verletzt worden ist. Suchen nun schwache und sehr kurzsichtige Eltern, das beleidigte Kind dadurch zu besänftigen, dass sie, wenn auch nur zum Scheine, den Beleidiger des Kindes zur Verantwortung und zur Strafe ziehen, so haben sie bei dem Kind schon den ersten Keim zur Stillung des Rachedurstes gelegt. Und so die Eltern ihr Kind gleichfort auf dieselbe Weise besänftigen, so erziehen sie aus demselben nicht selten einen Teufel für sich und für viele andere Menschen. Wo aber die Eltern klug sind und dem Kind schon frühzeitig stets den größeren Wert in den anderen Menschen und Kindern erschauen lassen und so das Schamhaftigkeitsgefühl in eine rechte Demut hinüberlenken, da werden sie aus ihren Kindern Engel ziehen, die später als wahre Lebensvorbilder den anderen gleich den schönsten Sternen in der Nacht des Erdenlebens voranleuchten und sie erquicken werden mit ihrer Sanftmut und Geduld. Da aber Kinder nur selten eine solche Erziehung erhalten, durch die ihr Geist in ihrer Seele erweckt würde, so hat dann der erwachsene und zur reineren Erkenntnis gelangte Mensch vor allem darauf zu sehen, dass er sich der wahren und rechten Demut befleißige aus allen seinen Kräften, bevor er nicht den letzten Rest eines Hochmutsgefühles getilgt hat, kann er weder hier noch jenseits in eine völlige Vollendung des rein geistigen Himmelslebens übergehen. Wer da sich selbst erproben will, ob er in der Demut ganz vollendet ist, der frage sein Herz, ob er noch durch irgendetwas beleidigt werden kann und ob er seinen größten Beleidigern und Verfolgern leicht aus vollem Herzen vergeben kann und Gutes tun denen, die ihm Arges zugefügt haben. Ob er gar keine Sehnsucht nach irgendeiner Weltherrlichkeit dann und wann fühlt, ob es ihm angenehm ist, als der Geringste unter den Geringen sogar sich zu fühlen, um jedermann in allem dienen zu können, wer das alles ohne Trauer und Wehmut vermag, der ist schon hier ein Einwohner der höchsten Himmel Gottes und wird es bleiben in Ewigkeit. Denn durch solch eine gerechte Demut wird nicht nur die Seele völlig eins mit ihrem Geiste, sondern auch zum größten Teile der Leib. Daher wird solch ein Mensch den Tod des Leibes auch nie fühlen und schmecken, weil der gesamte ätherische Leibesteil als der eigentlich Naturlebige schon diesseits mit der Seele und ihrem Geiste unsterblich geworden ist. Durch den physischen Tod wird nur das Gefühl und leblose Schattenwerk von der Seele abgelöst, was der Seele kein Bangen und keinen weiteren Schmerz verursachen kann, weil alles Gefühlslebendige des Leibes sich schon lange ganz mit der Seele geeinigt hat und also nach kann ein so vollendet gestaltiger Mensch, denn auch den Abfall des ohnehin immer gefühllosen und somit toten äußeren Schattenleibes ebenso wenig verspüren, als so man seinem Leibe bei dessen vollen Naturlebzeiten die Haare abschneidet oder die Nägel, wo sie übers Fleisch hinausgewachsen sind, oder den Wegfall einer Hautschuppe, die sich hier und da von der ohnehin unfühlbaren Oberhaut des Leibes ablöst. Denn was am Leibe nie ein Gefühl hatte, das kann auch beim gänzlichen Austritt der Seele aus dem Leibe keine Empfindung haben, weil alles Empfindsame und Lebendige des Leibes sich zuvor schon ganz mit der Seele vereinigt hat und mit ihr nun ein Wesen ausmacht, das nimmer von ihr getrennt wird. Du sahst jetzt, was die rechte Demut ist und was sie bewirkt, und so wirst du dich in der Folge dieser Tugend befleißigen. Wer nun dies dir von mir Gesagte getreust befolgt, der wird sich in sich selbst überzeugen, dass diese leichtfasslichen Worte, wenn auch ohne allen rednerischen leeren Prunk gegeben, nicht von einem Menschen, sondern von Gott herkommen. Und wie er danach lebt und handelt, der wandelt auf dem rechten Wege zur wahren innersten geistigen Lebensvollendung. Nun aber sage du mir auch, ob dir das alles wohl so ganz klar und einleuchtend geworden ist.